Hitler förderte konsequent die Motorisierung des deutschen Volkes und legte am 26. Mai 1938 unter Teilnahme von rund 70.000 Zuschauern den Grundstein für das erste Volkswagenwerk in Wolfsburg. Ein Jahr später rollte der erste Käfer aus dem Werk. Im Volksmund als KDF-Wagen bekannt, kurz für Kraft-durch-Freude-Wagen, war das Modell sehr gefragt. Doch bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs konnten nur 700 Käfer fertiggestellt werden, da die Autoproduktion mit Ausbruch des Krieges abgebrochen wurde und das VW-Werk danach ausschließlich für den Kriegsbedarf produzierte. Die massiven Kriegsschäden am VW-Werk wurden nach dem Krieg behoben und die Serienproduktion kam ab 1948 ins Rollen. Schon 1955, als der Erdölrausch auch Deutschland erfasst hatte, wurde der millionste Käfer ausgeliefert. Die mit Erdöl betriebenen kleinen Fahrzeuge wurden in die Schweiz, nach Österreich, in die USA und viele andere Länder exportiert und symbolisierten, wie kaum ein zweites Produkt, das Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre in der Bundesrepublik. Als 1972 die Marke von 15 Millionen Käfern erreicht wurde, war auch der frühere Rekord des amerikanischen Autoherstellers Ford geschlagen. Henry Ford hatte 1903 den gleichnamigen großen amerikanischen Automobilkonzern gegründet und zwischen 1908 und 1927, lange vor Beginn des Erdölrausches, rund 15 Millionen Stück des legendären Modell T, auch Tin Lizzy genannt, gebaut. Das Modell T wurde damals als erstes Auto der Welt auf dem Fließband gefertigt, wodurch Ford die Produktion revolutionierte. Volkswagen übernahm diese Produktionstechnik und schrieb selber Automobilgeschichte, als am Ende des 20. Jahrhunderts der Käfer mit über 21 Millionen Exemplaren als das meistverkaufte Automobil der Welt in die Geschichte einging. Bewegt wurden die Autos und ihre begeisterten Fahrer beiderseits des Atlantiks natürlich durch Erdöl. Der Bau der Autobahnen. Das Auto avancierte in der Zeit des Erdölrauschs zum Inbegriff des Wohlstands schlechthin. Dazu mussten neue große Autobahnen gebaut werden. Um den teuren Straßenbau zu finanzieren, wurde eine Steuer auf die Treibstoffe erhoben. Je mehr Geld für Treibstoffe ausgegeben wurde, desto mehr Geld stand auch für den Straßenbau zur Verfügung. Damit beschleunigte das billige Erdöl im Kontext des Erdölrausches nicht nur das Anwachsen der Autoflotte, sondern trieb auch den Ausbau der Autobahnen voran. Als Autobahn bezeichnet man eine kreuzungsfreie Schnellstraße ohne Gegenverkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer. Die erste Autobahn in diesem Sinne wurde in Deutschland im Jahre 1932 vom damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eröffnet. Die Strecke war 20 Kilometer lang und verband die Städte Köln und Bonn. Danach förderte der Nationalsozialismus den Ausbau der Reichsautobahnen, die den Grundstein für das Netz der Bundesautobahnen bilden. Hitler persönlich setzte im September 1933 in Frankfurt am Main den Spatenstich für die erste Reichsautobahn, die von Frankfurt über Darmstadt und Mannheim nach Heidelberg führen sollte. Noch 1935 betrug die Länge der Reichsautobahnen nur 100 Kilometer. Doch zu Beginn des Weltkrieges waren in Deutschland 3.300 Kilometer Autobahn vollendet. In den ersten Kriegsjahren wurden Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter für den Autobahnbau eingesetzt, bis dieser gegen Ende des Krieges völlig eingestellt wurde. In den USA werden Autobahnen als Interstate Highways bezeichnet. Regionale Autobahnnetze entstanden an der Ostküste in den Bundesstaaten New York und Pennsylvania schon in den 1920er Jahren. Ein landesweites Autobahnnetz gab es vor dem Zweiten Weltkrieg jedoch keines. 1951 wurde im Bundesstaat New Jersey die Autobahn New Jersey Turnpike eröffnet. Sie war sehr beliebt und wurde zur meistbefahrenen Straße der USA. Die Highway Lobby, bestehend aus Erdölkonzernen, Automobilherstellern, Reifenherstellern und Baufirmen, drängten Präsident Dwight Eisenhower, das Autobahnnetz nach deutschem Vorbild weiter auszubauen, worauf dieser im Juni 1956 das Interstate Highway Gesetz unterzeichnete. Gemäß dem Interstate Highway Gesetz wurde ein riesiges Autobahnnetz von rund 60.000 Kilometern Länge realisiert, das sich über alle Staaten der USA erstreckt. Die Bundesregierung trug 90% der Kosten, deckte diese aber mit der Kraftstoffsteuer, während die Staaten die restlichen 10% der Kosten übernahmen. Sowohl in den USA wie auch in Deutschland prägen die Autobahnen heute das Landschaftsbild und das Mobilitätsverhalten der Bürger. Der Ausbau der Autobahnen erfolgte in vergleichsweise kurzer Zeit. Das Tempo der Veränderung war enorm. Die Autobahnen eröffneten dem Individualverkehr und dem Warentransport in Europa ganz neue Möglichkeiten. Doch diesen Vorteilen stand auch eine negative Seite gegenüber. Die neuen Straßen verunstalteten das Landschaftsbild und führten zu erhöhtem Lärm und Luftbelastungen. Zudem wurden immer mehr Autos gekauft und gefahren, weshalb es auch auf den Autobahnen zu Staus kam. Weil die Regierungen auf den Import und Verkauf von Treibstoffen eine Steuer erhoben, profitierten auch sie vom Erdölrausch. In der Schweiz wurde eine sogenannte Benzinsteuer eingeführt. Diese erbrachte zwischen 1932 und 1938 Jahr für Jahr rund 50 Millionen Franken, was damals etwa 10% aller Bundeseinnahmen entsprach. Als der Zweite Weltkrieg den Erdölnachschub unterbrach und sich die Straßen leerten, brach die Steuer ein. Doch nach dem Weltkrieg, als der Erdölrausch einsetzte, stiegen die Einnahmen aus der Treibstoffsteuer stark an. Von 1945 bis 1961 blieb zwar die erhobene Abgabe gleich, doch durch den stark steigenden Verbrauch erhöhten sich die jährlichen Bundeseinnahmen auf 378 Millionen Franken. Die Benzinsteuer war aber nicht die einzige Abgabe, die auf die Treibstoffe erhoben wurde. Um den Bau der Autobahnen zu finanzieren, führte die Schweizer Regierung ab 1962 unter dem Namen Zollzuschläge eine neue Steuer ein. Die Steuern auf den Mineralölprodukten spülten dem Bund Geld in die Staatskasse. 1963 waren es bereits 580 Millionen Franken. Da immer mehr Erdöl konsumiert wurde, floss auch immer mehr Geld in die Bundeskasse. 1968 waren es 860 Millionen Franken, rund ein Sechstel der gesamten Fiskaleinnahmen des Bundes im selben Jahr. Das Geld wurde für den Straßenbau eingesetzt, was zu noch mehr Verkehr und noch mehr Erdölverbrauch führte, wodurch auch die Einnahmen aus der Erdölsteuer anstiegen. 2010 summierten sich die Erträge der Mineralölsteuer auf Benzin, Diesel und Flugpetrol in der Schweiz auf beachtliche 6,2 Milliarden Franken. Der Staat verdient über die durch ihn erhobenen Steuern an jedem verkauften Liter Benzin oder Diesel mit. Zugespitzt könnte man sagen, dass jede Tankstelle auch ein Steuerlokal ist. Im Jahre 2010 wurde der Liter Benzin in der Schweiz mit 87 Rappen, der Liter Diesel mit 91 Rappen und der Liter Heizöl mit 16 Rappen steuerlich belastet. Der Treibstoffzoll zählt zu den ergiebigsten Finanzquellen überhaupt, befand Christoph Maria Merki richtig. Der Treibstoffzoll trieb den Autobahnbau vehement voran. Der Verkehr schuf noch mehr Verkehr und das wachsende Verkehrsaufkommen wirkte als Sachzwang auf den Ausbau der Straße zurück, für den die Einnahmen aus dem Treibstoffzoll nicht nur bereitstanden, sondern auch ausgegeben werden mussten.